Dann Deals, der Transfermarkt-Podcast mit Fabian Knotnerus und Lennart Gentz. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Dann Deals, der Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Fabian Knotnerus und ich freue mich wieder, Lennart Gentz zu begrüßen.
Moin, ich freue mich auch.
Schön, dass du hier bist. Wir haben heute wieder sehr, sehr viel vor. Die letzten Wochen haben wir uns immer mal so 2, 3 Themen rausgesucht und über die gesprochen. Heute sind's 7.
Ja, man merkt, man kommt ein bisschen näher in Richtung Transferphase, ne?
Es entscheiden sich nicht nur Titel oder es gibt nicht nur Titelentscheidungen, sondern auch die sportliche Zukunft wird bei vielen Spielern entschieden. Jetzt zum Ende der Saison. Wir machen einmal kurz einen Überblick für euch. Wir schauen auf das Gerücht rund um Theo Hernandez zum FC Bayern. Passend dazu dann natürlich sprechen wir über den aktuellen Stand der Trainersuche der Münchner. Wie jede Woche, wahrscheinlich auch wie nächste Woche immer noch. Ja. Dann sprechen wir über Florian Wirtz. Da soll nämlich Real Madrid die besten Karten haben für eine Verpflichtung, beziehungsweise die besseren als der FC Bayern. Dann schauen wir auf den neuen deutschen Meister und das Gerücht um Diego Leite. Dann Frankfurt, die arbeiten an Transfers von Pascal Groß und Nadim Amiri. Und Milan möchte Leipzigs Benjamin Šeško zum Rekordzugang machen. Und ganz zum Schluss haben wir noch einen Teaser für eine weitere Folge diese Woche. Ist das nicht schön?
Das gibt's gar nicht, ne? Eigentlich normalerweise nur eine Folge pro Woche, jetzt diese Woche sogar 2. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel Content liefern, sonst laufen uns die Leute weg.
Ja, keine Sorge, das wird nicht passieren. Ich hoffe, ihr seid dann auch bei der zweiten Folge am Start, die am Samstag veröffentlicht wird. Jetzt erstmal zu den ganzen Gerüchten als Redakteur für dich. Ist doch eigentlich auch ganz cool, dass jetzt wieder mal ein bisschen mehr passiert, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich ist es schon so, Transferphase macht deutlich mehr Spaß. Also du hast halt einfach viel mehr zu tun und du willst ja auch was zu tun haben. Natürlich, manchmal ist es auch stressig, aber grundsätzlich freust du dich natürlich, wenn du dir nicht irgendwie Ewigkeiten auf die Suche gehen musst, um was zu finden vielleicht und dann auch immer über kleinere Vereine schreiben musst, sondern wenn bei den großen Vereinen große Sachen passieren, das interessiert nicht nur die Leute, sondern auch die Redakteure.
Sehr schön. Dann wollen wir nicht lange um den heißen Brei rumreden, sondern reinsteigen hier in die Folge. Und wie soll es anders sein, als dass du uns auf den neuesten Stand bringst oder auf den aktuellen Stand bringst? Was hat es an sich bei dem Gerücht Theo Hernandez zum FC Bayern München?
Ja, es gab am Montagmittag einen Bericht der Mundo Deportivo aus Spanien, in dem steht, dass sich Bayern München mit Theo Hernandez einig sein soll. Also Theo Hernandez hat Bayern schon die Zusage gegeben für einen Wechsel in diesem Sommer. Theo Hernandez spielt bei AC Milan, wissen denke ich mal alle, hat da einen Vertrag bis 2026, hat einen Marktwert von 60 Millionen, ist damit gemeinsam mit Alphonso Davies und Nuno Mendes von PSG der wertvollste Linksverteidiger der Welt. Und es scheint jetzt, wie gesagt, so, als ob er im Sommer zu Bayern geht. Es gibt die Zusage des Spielers zu Bayern, aber, das ist eben noch das große Aber, es gibt noch keine Einigkeit zwischen Milan und Bayern. Also da müssen noch die Transfermodalitäten geklärt werden. Das dürfte wahrscheinlich relativ teuer werden. Er ist, auch das ist ja schon kein großes Geheimnis mehr, wahrscheinlich als Ersatz für Alphonso Davies dann eingeplant. Da wird der Wechsel zu Real Madrid ja dann, denke ich mal, wahrscheinlicher, wenn Theo Hernandez zu Bayern kommen sollte. Wie konkret das wirklich ist, muss man noch ein bisschen abwarten, weil die Mundo Deportivo ist grundsätzlich keine schlechte Quelle, kommt aber aus Katalonien, also aus Spanien und ist eigentlich eher so, was alles um Barcelona betrifft, gut informiert. Was jetzt dann ein Wechsel aus Italien nach München bei denen sucht, weiß man nicht so richtig. Theo Hernandez hat 10 Jahre in Spanien gespielt, unter anderem bei Real und Atletico. Kann natürlich sein, dass die daher irgendwie an die Informationen gekommen sind, aber man weiß es nicht genau. Aber man muss auch wieder sagen, wenn es so konkret geschrieben wird, dann ist meistens auch was dran und nicht ganz an den Haaren herbeigezogen.
Du sagst es nicht ganz an den Haaren herbeigezogen. Man denkt natürlich als erstes, warum sollte ein spanisches Medium beziehungsweise ein katalonisches Medium über einen Wechsel von einem Spieler in Italien nach Deutschland, einem Franzosen. Ja. Da sind so viele Variablen dabei, die es eigentlich unwahrscheinlich machen. Aber wenn das schon gesagt wird, es ist so weit in dem Stand, dann kann man zumindest sagen, dass es nicht komplett an den Haaren herbeigezogen ist, sondern dass da zumindest ein Fünkchen Wahrheit dahinter steckt. Ob die sich schon komplett einig sind, das lassen wir mal dahingestellt. Aber dass es zumindest Verhandlungen gegeben hat, dem kann man schon mal, denke ich, glauben, schenken.
Ganz kurz, was ich mir noch überlegt habe, woher das kommen könnte. Dadurch, dass ja Real Madrid und Bayern häufig über Davies sprechen werden, ist es natürlich auch gut möglich, dass da dann auch mal der Name Theo Hernandez in den Verhandlungen schon gefallen ist. Dass Bayern eben sagt, okay, ne, ihr könnt Davies eher haben, wenn wir die Zusage von Theo Hernandez kriegen. Und wenn es dann in den Verhandlungen vielleicht einen neuen Stand gegeben hat, dann kann das dadurch natürlich auch aus Madrid dann an die Mundo Deportivo weitergesickert sein.
Du hast jetzt noch nicht komplett auf die Ablöse eingegangen. Er ist bis 2026 noch an Milan gebunden, ist 2019 für 22,8 Millionen von Real zu Milan gewechselt. Sein Marktwert liegt bei 60 Millionen, hat im letzten Update einen Plus von 5 erhalten auf diese 60 Millionen. Was müssten denn die Bayern auf den Tisch legen? Also die Modalitäten mit Milan sind halt noch nicht geklärt. Also es geht nur prinzipiell jetzt erstmal um die Einigung von Bayern mit dem Spieler.
Ja.
Wo man ja auch immer sagen muss, eigentlich darf man erst ein halbes Jahr vorher, bevor der Vertrag ausläuft, mit dem Spieler offiziell verhandeln. Warum offiziell, sind sie jetzt denn schon quasi mit dem Spieler einig, haben wir aber noch nicht mit dem Verein geklärt, das Ganze geklärt. Ja, ist immer so eine Grauzone.
Ich glaube, das gibt es häufiger im Weltfußball. Also das wird kein Einzelfall sein, dass man schon vorher mit dem Spieler gesprochen hat.
Nichtsdestotrotz, wie gesagt, die Modalitäten müssen noch geklärt werden mit Milan oder müssten noch geklärt werden mit Milan. Auf welche Ablöse könnte man sich denn grob einigen? Beziehungsweise wo würdest du sagen, bei dieser Ablöse ist es für mich ein No-Brainer, Theo Hernandez zu holen? Oder ist es für dich überhaupt richtig, Theo Hernandez zu holen?
Also ich denke, wenn das mit Davies und Real konkreter wird, dann muss man Ersatz holen und dann ist Theo Hernandez eigentlich die beste Option, die es gibt auf dem Markt, weil er aus meiner Sicht gerade in dieser Saison vielleicht noch gemeinsam mit Grimaldo, wenn man ihn als Linksverteidiger sehen will, so eigentlich der beste Linksverteidiger, was die aktuelle Form ist, der Welt ist. Was die Ablöse angeht, ist natürlich schwierig zu spekulieren. Sein Marktwert ist bei 60 Millionen. Ich denke, in dem Bereich ist es realistisch. Hängt wahrscheinlich dann auch davon ab, wie viel Bayern für Davies bekommt. Wenn Bayern 10 Millionen mehr für Davies bekommt, sind sie wahrscheinlich auch bereit, 10 Millionen mehr für Hernandez zu bezahlen. Also ich denke mal, in dem Bereich 60, 70 Millionen wird es da schon landen am Ende.
Bayern und Franzosen, das hat ja zuletzt eigentlich immer ganz gut funktioniert. Sein Bruder Lucas Hernandez war bis zum Sommer Rekordzugang der Bayern mit einer Ablöse von 80 Millionen Euro, der jetzt nicht mehr bei Bayern spielt. Glaubst du, da würden sich die Brüder auch mal austauschen, wie es ist? Beziehungsweise glaubst du, dass Lucas Hernandez seinem Bruder zu Bayern raten würde oder abraten würde? Also im Forum hat man auch schon einiges gehört, weil es ist ja jetzt nicht, sagen wir mal, glorreich auseinandergegangen zwischen den beiden, aber schlecht war es ja eigentlich auch nicht.
Nee, genau, es ist so ein bisschen schwierig einzuschätzen. Genau, also die werden auf jeden Fall drüber sprechen, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden, aber ja, ob er ihm dazu redet oder davon abredet, ich glaube, das ist Spekulation, weil, wie du schon sagst, die Zeit war okay, sie war nicht besonders, aber es war jetzt auch nicht so, dass man gehört hat, dass Lucas Hernandez in München grundsätzlich unzufrieden gewesen ist. Also ich glaube schon, dass er ihm nicht unbedingt davon abraten würde.
Theo Hernandez kommt diese Saison in 44 Spielen auf 5 Tore und 10 Vorlagen. Also auch gerade einer, der offensiv stark ist, wo aber auch mal von dem einen oder anderen gesagt wurde, defensiv könnte so seine Schwächen haben. Ähnlich wurde ja auch über Alphonso Davies gesprochen, gerade in der Offensive sehr stark, aber defensiv ein bisschen mit Schwächen. Jetzt generell die gesamte Saison von Davies war jetzt ja auch nicht gerade eine, wo er sich ins Schaufenster gestellt hat, sagen wir es mal so. Wir haben jetzt viel gesprochen, Theo Hernandez macht nur Sinn, wenn Davies gehen sollte. Dann gehe ich mal so weit und sage, warum sollte Real aktuell überhaupt Davies holen? Weil Mondi kommt da zuletzt richtig gut in Fahrt, muss man einfach sagen, die haben für den auch eine Stange Geld ausgegeben. Davies stellt sich nicht ins Schaufenster, macht gerade meiner Meinung nach keine gute Saison, beziehungsweise die letzten anderthalb Jahre, würde ich sagen, waren jetzt eher so Durchschnitt. So, und das ist ja nichts, wo ich dann sagen würde an Realstelle, okay, für den geben wir jetzt mal 40, 50 Millionen aus, weil Real ist jetzt in den letzten Jahren nicht dafür bekannt gegeben, Bellingham mal ausgeklammert, so super viel auf dem Transfermarkt zu machen und viel Ablösen zu zahlen. Deshalb würde ich zumindest aktuell mal so weit gehen und sagen, würde das zumindest mal ein bisschen anzweifeln, auch das Theo Hernandez-Gerücht, weil ich glaube gar nicht, dass Bayern Alphonso Davies verlieren wird im Sommer.
Ist gut möglich. Es gab jetzt zuletzt immer noch keine Berichte darüber, dass das bei Real und Davies unkonkreter geworden ist. Und es war ja schon sehr, sehr konkret vor ein paar Monaten. Weiß man nicht genau, was da jetzt im Hintergrund schon kommuniziert wurde. Vielleicht steht der Wechsel auch schon fest und es ist noch nicht nach außen gedrungen. Dann hat Real natürlich auch wenig Chance, das jetzt noch abzusagen. Aber ja, also ich kann mir gut vorstellen, trotzdem, dass Real das macht, weil sie halt eben Davies vor 2, 3 Jahren gesehen haben. Und er ist ja auch immer noch relativ jung. Ja. Du hast natürlich immer noch, wenn er sein Potenzial so ausschöpft, wie es vor 2, 3 Jahren halt eben aussah, in welche Richtung es geht, dann ist er mit Abstand der beste Linksverteidiger der Welt. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden, wenn er das auf den Platz bringen kann. Und ich glaube, dass Real schon dieses Potenzial auch immer noch sieht und auch sich selbst zutraut, das Potenzial noch rauszukitzeln. Deswegen würde ich es noch nicht jetzt unbedingt absagen, den Transfer. Und würde deswegen auch den Transfer von Theo Hernandez zu Bayern wieder um einiges wahrscheinlicher halten als du vielleicht. Aber ich gebe dir schon recht, dieses Problem, was Davies bei Bayern ja immer hat, ist ja vor allem sein Defensivverhalten. Und das ist auch was Theo Hernandez in Italien immer wieder als Schwäche nachgesagt wird, dass er eben offensiv einen extrem starken Drang hat, wirklich gute Sachen macht, so wie Davies auch. Aber eben defensiv, er spielt bei Milan auch in der Viererkette, nicht in der Fünferkette. Da fehlt es dann schon im Gegensatz zu jetzt beispielsweise einem Grimaldo in Leverkusen dann deutlich eher mal, wenn der Linksverteidiger in der Viererkette nicht so gut nach hinten arbeitet. Das wäre dann auch wieder eine Systemfrage bei Bayern. Spielt der neue Trainer überhaupt mit Dreierkette oder mit Viererkette? Weiß man nicht. Ist nicht unbedingt ein Upgrade, würde ich sagen. Aber wenn Davies geht, dann ist Theo Hernandez die A-Lösung.
Ihr merkt schon, es sind sehr, sehr viele Variablen noch drin. Ob der Trainer Dreierkette spielt, Fünferkette spielt, Viererkette spielt. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Theo Hernandez hat ja auch zum Schluss oder zwischendurch bei Milan auch mal Innenverteidiger gespielt. Also das geht theoretisch auch. Ich hätte vielleicht doch ein anderes Szenario. Das würde noch für eine Verpflichtung von Hernandez sprechen. Und das wäre das, und zwar wäre es, dass Bayern ein Flügelspiel abgibt, so Richtung Gnabry eventuell, kann ich mir vorstellen. Alphonso Davies eine Position nach vorne geht, auf seine Flügelposition, was er auch eigentlich gelernt ist.
Ja.
Und sie dann hinten links Theo Hernandez verpflichten. Was hältst du davon, wenn man sagt...
Aber dann als Viererkette trotzdem oder als dann Fünferkette mit Davies auf der Schiene?
Ich würde es als Viererkette ansehen.
Okay.
Dann hast du zwei, die auch grundsätzlich beide natürlich offensiv ausgerichtet sind, aber beide im Kopf zumindest noch diesen Defensivgedanken haben.
Ja. Tu mich ein bisschen schwer damit, Davies als reinen Flügelspieler zu sehen, weil er dafür, finde ich, nicht unbedingt dieses Skillset hat an technischen Qualitäten. Also
Abschluss fehlt meiner Meinung nach.
Abschluss, Dribbling, genau. Also Dribbling geht schon noch, das stimmt. Aber gerade der Abschluss, genau. Ich weiß nicht, ob er dann offensiv stark genug ist, um als reiner Flügelspieler zu agieren. Er ist für mich schon halt ein Spieler, der perfekt in eine Fünferkette als Schienenspieler passt, noch mit einem defensiv stärkeren linken Innenverteidiger hinter sich, der ihn absichert und dann eben den Rang nach vorne ausübt, aber trotzdem vor sich auch wieder noch Offensivspieler hat und nicht diese alleinige Flügelposition da ausübt. Deswegen würde ich mich damit ein bisschen schwer tun. Ich hätte aber tatsächlich auch noch ein Argument, was für eine Verpflichtung von Theo Hernandez spricht.
Hau raus.
Ich habe mich eben nämlich nochmal mit meinem Arbeitskollegen Marius unterhalten, der ja bekanntermaßen Italien-Experte ist und viele Spiele von Theo Hernandez dieses Jahr gesehen hat. Und er hat vor allem nochmal herausgehoben, dass Theo Hernandez vor allem halt auch so ein emotionaler Leader ist. Also ich weiß nicht, wenn einige Zuhörer vielleicht das Spiel Milan gegen Inter gesehen haben, wo es fast zu einer Schlägerei mit Denzel Dumfries gekommen ist.
Ja.
Das sind natürlich eher so die negativen Seiten von einem emotionalen Leader. Aber er ist wohl auch jemand, der halt, wenn man hinten liegt, das Heft in die Hand nimmt, halt vorangeht, trotzdem weiterhin die Zweikämpfe sucht und auch die Mitspieler aufbaut. Er ist Vizekapitän mit 26 Jahren. Also das ist ja auch so ein bisschen das, was Bayern so ein bisschen gefehlt hat in diesem Jahr, dass Führungsspieler auf dem Platz stehen und dass Leute, die die Mannschaft nach einem Rückstand auch mal in die Hand nehmen. Das wäre für mich jetzt einfach nochmal so ein Argument, was ich in den Raum schmeißen würde, was, glaube ich, Bayern gut tun würde, gerade auch im Vergleich mit Alphonso Davies.
Ja, weil es vor allem nochmal eine neue Art und Weise des emotionalen Leaders sein könnte. So, weil die Kimmichs, Goretzkas, Müller und Neuers, die haben wir alle schon jetzt mittlerweile gesehen und man weiß, wie man tickt und wie sie ticken und was passiert, damit sie mal emotionaler werden oder halt eben auch nicht. Das könnte jetzt nochmal vielleicht eine andere Art werden, wo es andere Auslöser gibt,
genau,
um mal emotional voranzugehen. Das kann ich auf jeden Fall so sehen. Wir wollen natürlich auch euch nicht zu kurz kommen lassen und wir haben wieder im Transfermarktforum nach euren Meinungen gestöbert, die ich euch jetzt natürlich nicht vorenthalten möchte. Und wir haben einmal BeReal2Guy93, der schreibt: Habe nicht viele Spiele diese Saison von Mailand gesehen, aber in den Spielen, die ich mir angeschaut habe, fand ich ihn defensiv nicht wirklich gut. Offensiv natürlich eine Wucht, aber das ist Davies normalerweise auch. Zudem läuft sein Vertrag bis 2026. Ich bezweifle, dass Mailand ihn unter 55 bis 60 Millionen abgeben würde. Jedoch natürlich ein guter Ersatz, sofern Davies den Verein verlassen sollte. Französische Spieler funktionieren fast immer gut in München.
Ja, das ist so ein bisschen das zusammengefasst, was wir eben auch gesagt haben. Genau, offensiv Stärke, defensiv eher geht so. Ähnlich wie Davies, wird nicht günstig. Französische Spieler passen gut. Haken dran.
Haken dran. Sehr schön. Das können wir sehr, sehr einfach so zusammenfassen. Weiter geht's mit einem anderen User, der ein bisschen in eine andere Richtung geht. Und zwar ist das schon so eine halbe Überleitung zu unserem nächsten Thema. Und zwar TM-User Hanne SV, der schreibt: Man sollte aber vor einem Transfer in dieser Größenordnung erstmal klären, wer der neue Trainer wird und mit welchem System dieser überhaupt spielen möchte. Arsenal und Manchester City zum Beispiel spielen ja inzwischen quasi mit 4 Innenverteidigern in der Viererkette und fahren damit quasi super gut. Wenn dem neuen Bayern-Trainer beispielsweise dieses System vorschweben sollte, wäre Hernandez kein guter Fit.
Also ich meine, er spielt ja in Mailand aktuell auch in der Viererkette und da hat es auch eigentlich ganz gut geklappt, vor allem in der letzten Saison ja. Aber ich gehe grundsätzlich schon mit. Also erstmal finde ich diese Entwicklung auch super spannend, dass so viele Teams mit 4 Innenverteidigern spielen und dieser...
Deutschland hat es vorgemacht 2014.
Ja, genau. Benny
Hövedes. Mustafi Hövedes und Co.
aber dass so dieser reine Linksverteidiger in der Viererkette so ein bisschen am Aussterben ist aktuell, das ist ja schon jetzt so in den letzten 5 Jahren ein bisschen die Entwicklung, die man so feststellen kann. Aber eigentlich eher, weil es dann in Richtung Fünferkette geht und nicht, weil 4 Innenverteidiger spielen. Das finde ich auch super spannend. Hat Bayern jetzt aber aktuell auch nicht unbedingt so das Spielerpotenzial für, weil die Innenverteidiger in dieser Saison jetzt auch nicht gerade so performt haben, dass man sagen könnte, okay, man spielt jetzt mit 4 davon. Gerade, ne, haben wir auch letzte Woche, glaube ich, schon drüber geredet mit Upamecano, dass es da vielleicht auch irgendwie mal, ja, dann auch Verkäufe und neue Käufe geben müsste. Deswegen, ja, Viererkette kann Hernandez. Ich sehe ihn auch eher in der Fünferkette. Aber ich gebe dem User schon recht, dass eigentlich die Trainerpersonalie geklärt werden sollte, bevor man Spieler einkauft. Deswegen sollte Bayern sich da mal ein bisschen beeilen und uns dann vielleicht auch in den nächsten Wochen mal andere Themen geben, als immer wieder die Trainersuche. Aber wir sprechen gerne nochmal drüber.
Und wenn du sagst, wir sprechen gerne nochmal drüber, dann machen wir das doch direkt jetzt.
Absolut.
In den letzten Wochen, ich glaube, ihr habt es alle natürlich mitbekommen, ist super viel passiert. Alonso hat abgesagt, Nagelsmann hat abgesagt, Rangnick hat abgesagt. Dann haben gefühlt nochmal 7 weitere abgesagt, die aber eigentlich auch gar nicht so richtig gefragt wurden. Und das heißt natürlich jetzt, die Trainersuche geht weiter. Wir wollen euch jetzt einmal auf den neuen bzw. neuesten Stand bringen. Wir zeichnen jetzt gerade Mittwoch, Mittag, Nachmittag auf.
Das muss man immer dazu sagen, weil das kann in
das
2 Stunden schon wieder anders
aussehen.
Rein
theoretisch könnte natürlich bis dahin was passiert sein, was wir nicht hoffen. Aber es gibt jetzt einen weiteren Kandidaten, beziehungsweise es wurde einer gestrichen, und zwar Erik ten Hag. Dafür neu im Fokus Hansi Flick. Magst du uns einmal auf Stand bringen, Lennart?
Auf jeden Fall. Genau, es war Anfang der Woche, kam der Name Erik ten Hag so ein bisschen auf als der aktuelle Top-Favorit so ein bisschen. Da hieß es dann unter anderem von Sky, dass das Management des Niederländers schon kontaktiert wurde von Bayern. Aber so richtig, richtig konkret wurde da auch schon im Bericht erwähnt, war es da auch schon noch nicht. Jetzt hat dann aber dann auch am Montagabend schon ten Hag selbst auch gesagt, er beschäftigt sich da absolut nicht mit aktuell. Und dann gab es jetzt heute auch schon direkt das Dementi, dass da nichts dran ist und dass stattdessen Hansi Flick neuer Top-Kandidat ist. Das kam dann jetzt von der Sportbild, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Richtig.
Richtig, genau. Und zwar ist da jetzt, genau, Hansi Flick wieder ein neuer Top-Favorit. Vor allem Rummenigge und Jan-Christian Dresen sollen halt große Flick-Befürworter sein. Mit Hasan Salihamidzic ist eigentlich so ein bisschen der größte Gegner von Flick von damals nicht mehr da. Und Flick, genau, kennt die Bayern, hat von 2019 bis 2021 in 86 Partien einen Durchschnitt, also durchschnittlich 2,53 Punkte pro Spiel geholt, was ein absurder Wert ist.
Ja.
Er hat das 6-Tupel geholt aus, ich habe vorher nochmal versucht, im Kopf drauf zu kommen, das ist dann ja Meisterschaft, Pokal, Champions League, UEFA Supercup, Deutscher Supercup
und Club-WM.
Genau. Ja.
Sehr gut.
Ja, war ich auch ein bisschen stolz auf mich, ein kleines Quiz für mich selber. Genau, aber er ist jetzt wieder Favorit und ich muss auch sagen, es ist nach dem aktuellen Stand, nachdem so viele Leute abgesagt haben und natürlich auch jeder Trainer, der jetzt gefragt wird, weiß, dass er nicht die A-Lösung ist.
Und nicht die B-Lösung ist
auch nicht die C-Lösung. Da finde ich Flick eigentlich eine sehr gute Option, weil Flick, glaube ich, damit umgehen kann, dass er nicht die A-Lösung war, weil er halt schon mal da war, weil er halt eben auch, glaube ich, selbst ganz gut einschätzen kann, dass er nicht unbedingt gerade die A-Lösung für Bayern ist, also dass er das den Verantwortlichen nicht übel nimmt, im Gegensatz zu vielleicht anderen Trainern, die sich selbst ein bisschen höher einschätzen. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass Flick das machen würde. Und dann sehe ich das als sehr realistisch an, weil man müsste keine Ablöse zahlen, man müsste nicht mit anderen Vereinen verhandeln, weil er vereinslos ist. Flick hat mit Barcelona, dadurch, dass Xavi weitermacht, auch noch eine Option verloren. Das heißt, er hat gerade auch nicht mehr so viele Optionen offen. Sehe ich eigentlich als relativ realistisch. Wie ist es mit dir?
Muss ich auch sagen, spricht mittlerweile sehr viel dafür, weil gefühlt ja auch jeder andere Trainer irgendwie schon sich dazu geäußert hat oder abgesagt hat, der in Frage kommen würde. Das ist jetzt, wie du gesagt hast, der erste Trainer mit Flick, der vereinslos ist. Das heißt, er könnte nicht absagen, weil er gerade bei einem anderen Verein ist und den nicht verlassen möchte, sondern er hat halt wirklich gerade nichts. Das könnte in dem Moment der Vorteil für Bayern sein, dass er auch auf Suche natürlich ist und nicht weiter vereinslos sein möchte. Als ich den Namen Flick gehört habe, habe ich mir eigentlich nur gedacht, fühle ich irgendwie nicht so richtig, wirkt für mich nicht so zu 100% durchdacht, aber dann halt wieder, wer soll es denn sonst mittlerweile noch machen? Es gibt ja mittlerweile einfach keine Alternative mehr. Ja. Und dann ist es mittlerweile am naheliegendsten zu sagen, okay, war schön und gut, dass wir unsere A-, B- und C-Lösungen, die wir eigentlich im Plan hatten, nicht bekommen haben. Dann müssen wir jetzt halt ja nochmal ganz weit Ausschau halten und gucken, was so möglich ist. Und dann bleibt halt nur Hansi Flick übrig. Und man muss ja sagen, wie du es schon angesprochen hast, 2,53 Punkte, 6 Titel geholt mit Bayern in 2 Jahren. Das war ja alles andere als schlecht. Andererseits muss man auch sagen, in welcher Phase des Fußballseins hat er das geholt, als wir die Corona-Pandemie hatten. Wir hatten die Champions League, die im K.O.-Rundenmodus oder in einem Turnier dann ausgetragen wurde, was ja auch nicht normal war. Ohne Fans. in der richtigen normalen Saison danach hat er es nicht so richtig hingekriegt.
Und man muss auch sagen, beim DFB-Team danach auch nicht unbedingt.
Also und das ist, da können wir jetzt gerne auf eine User-Meinung hinzukommen. Von dem TM-User Niklas1993, der Bayern-Fan ist. Er sagt, die Art und Weise des Abgangs von Flick kann und will ich ihm nicht vergeben. Das Abschneiden der deutschen Mannschaft, die Graugänse. Ich hoffe, dass es kein Comeback gibt. Andererseits, wer soll es sonst machen?
Ja, bis zum letzten Satz dachte ich auch, okay, krass, das ist ja mal eine ganz deutliche Meinung dagegen. Aber selbst, komm, kannst du mal sehen, selbst wenn man so stark dagegen ist, sagt man am Ende schon, aber wer soll es denn sonst machen? Und genauso haben wir es ja eigentlich gerade eben auch gesagt. So, ja, es ist halt nicht die A, B oder C-Lösung, aber ja, was bleibt denn anderes übrig? So, und ich habe auch gedacht, so, ja, mit Flick wäre wahrscheinlich dann auch wieder nur so eine Übergangslösung. Ne? Du würdest wahrscheinlich jetzt auch nicht mit Flick dann 4-5 Jahre machen, sondern dann wahrscheinlich auch nur ein Jahr und dann im nächsten Sommer nochmal gucken. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass auch Flick das okay findet, einen Jahresvertrag zum Beispiel zu unterschreiben, weil er auch ja im nächsten Jahr dann vielleicht wieder, wenn Xavi dann in Barcelona geht, vielleicht darauf schielt oder noch was ganz anderes im Blick hat.
Oder wer weiß, dass dieses Jahr funktioniert dann wieder so gut.
Dann kannst du immer noch über eine
Vertragsverlängerung reden. Okay, dann machen wir halt länger. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung.
Genau.
Nur aktuell, zu den aktuellen Umständen, würde ich halt niemals sagen, dass du ihm jetzt einen Dreijahresvertrag gibst.
Ja.
Macht für mich wenig Sinn, aber
ich hatte, wer den Podcast verfolgt, die letzten Wochen eigentlich immer gesagt, Bayern muss sich wieder was Langfristiges aufbauen. So, das war immer mein wichtigster Faktor bei einem neuen Trainer. Jetzt gerade ist das eigentlich das komplette Gegenteil davon. Aber da ist auch wieder jetzt dann die Sache, du hast ja niemanden, der es langfristig machen kann. Und dann, ja, dann mach halt ein Übergangsjahr, dann wird Leverkusen halt nochmal Meister, ist okay für uns alle. Und dann
kann ich mit leben.
Und dann, ja, für mich auch. Und dann soll danach dann halt, weiß nicht, Xabi Alonso kommen oder wer auch immer oder wer dann frei ist.
Wir haben noch ein Zitat oder beziehungsweise noch eine Meinung aus dem Forum und zwar vom TM-User Robstar. Die Spieler würde es wahrscheinlich freuen, da die mit ihm ganz gut klargekommen sind. Wenn es scheitert, klopft man im Jahr darauf eben bei den Größenlösungen an. Zumindest ist er frei und es wäre keine weitere Hängepartie.
Ja, ich finde auch das mit der Hängepartie jetzt halt nochmal gar nicht so unwichtig, weil wir sagen die ganze Zeit, wer soll es sonst machen? Ja, man kann natürlich sich jetzt auch nochmal wieder ein paar Wochen hinsetzen und überlegen, wer könnte es denn machen. Aber wir haben es ja eben schon bei Theo Hernandez gesagt, du brauchst jetzt halt mal Klarheit für die Transfers
auch. Ich meine, wir haben fast Mitte Mai mittlerweile.
Genau.
Theoretisch geht die Vorbereitung in einem Monat los.
Ja, genau. Die EM-Spieler nochmal ausgenommen oder Copa America auch. Aber genau, also du musst es jetzt mal langsam entscheiden, weil davon hängt dann am Ende, also was bringt dir dann vielleicht ein Trainer, der, sagen wir, ein bisschen besser passt als Flick, aber dafür hast du dann 2-3 Spieler nicht bekommen, weil die nicht zu Bayern wechseln wollen, weil du nicht weißt, wer Trainer ist. So, und dann, ja, dann nimm halt Flick und baue langsam den Kader auf, würde ich als Bayern-Fan jetzt sagen.
Generell vielleicht nochmal eine Frage an dich. Was hältst du von dem Ganzen, wie die Suche jetzt abläuft und in den Medien dargestellt wird? Also es ist ja einfach völlig wild. Dann kommt Rummenigge und sagt, ja, das darf alles nicht öffentlich gemacht werden und einen Tag später gibt es wieder 2 neue Gerüchte.
Ja.
So, also irgendwie, das ist doch alles nicht mehr so Bayern-like, wie es mal war. Und das ist doch dadurch auch nur noch erschwert.
Ja, ich finde, also das, was Rummenigge gesagt hat, vom Ding her richtig. Also eigentlich,
absolut,
eigentlich 100%. Eigentlich darf es nicht an die Öffentlichkeit kommen, so viel. Und ich finde aber auch, eigentlich darf sich halt auch so jemand wie Hoeneß halt nicht dazu hinreißen lassen, sowas öffentlich zu sagen. Das war übrigens früher auch schon so. Also das ist jetzt nichts Neues bei Bayern, dass Hoeneß öffentlich in Phasen sagt, wo man eigentlich nichts sagt, dann auf einmal irgendwie was Komisches in Doppelpass sagt. Aber genau, warum kommt so viel an die Öffentlichkeit? Das würde ich mich bei so einigen Vereinen mal fragen. Also du musst ja irgendwie immer, man nennt es ja so schön Maulwürfe haben, die dann irgendwie Informationen nach außen tragen. Ist wahrscheinlich auch viel Spekulation dann mit bei und dass da viel aus kleinen Informationen dann was Großes gemacht wird. Aber es hilft Bayern halt auf jeden Fall nicht. Und aber auf der anderen Seite muss man da auch fragen, kannst du es abstellen?
Nein.
Ich glaube nicht, weil
in der heutigen Zeit ist das nicht mehr möglich, das abzustellen. Deshalb, so die Grube haben sich selbst gegraben irgendwie mit den ganzen öffentlichen Bekenntnissen zu, wir wollen den und den und den.
Ja.
Und sie haben sie nicht bekommen, aber ja, du willst es ja auch irgendwie machen, um dem Trainer zu zeigen, ja, wir wollen dich wirklich haben.
Genau.
So, das ist irgendwie, ja.
Und auf der anderen Seite, es gibt ja nichts, was Fans mehr nervt, als wenn Leute oder Verantwortliche in Interviews mehr die ganze Zeit sagen,
reden.
Genau, wir klären das intern, über alles Weitere werden wir sie in ein paar Wochen informieren. So, da hast du ja auch nichts zu diskutieren als Fan. Also ist ja, eigentlich müssten wir Bayern dankbar sein, dass sie es so machen.
Stimmt. Ihr könnt natürlich auch gerne mal, oder sollt eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Also, was haltet ihr generell von der Trainersuche der Bayern? Wie haben sie sich angestellt bis jetzt? Ich bin da, glaube ich, sind wir uns einig, wie sie sich angestellt haben. Und eure Meinung zu Hansi Flick, sind wir sehr gespannt, ob ihr sagt, das ist jetzt die Lösung für ein Jahr, für vielleicht mehrere Jahre, oder ihr sagt, bitte nicht, ich möchte jemand ganz anderen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann gehen wir vom FC Bayern zu einem Spieler, der auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wird, wo aber jetzt Real Madrid die besseren Chancen haben soll, was eine Verpflichtung im Sommer 2025 angeht, also jetzt nicht für den Sommer 2024. Die Rede ist von Florian Wirtz. Magst du uns da auch einmal, wie du es jetzt schon so schön gemacht hast, du bist ja in Übung, auch da einmal auf Stand bringen? Was ist gerade Sache?
Natürlich. Genau, also um Wirtz Zukunft gibt's ja schon, wurde ja schon auf ziemlich viel geredet in den letzten Monaten. Es steht schon fest, dass er diesen Sommer nicht wechseln wird. Es wird frühestens 2025 passieren. Als große Kandidaten galten halt immer Bayern und Real Madrid. Viel mehr Vereine waren eigentlich nie so richtig im Rennen. Jetzt hat am heutigen Mittwoch die Sportbild einen Artikel veröffentlicht, also in der Printausgabe der Sportbild stand drin, dass Real Madrid deutlich bessere Chancen haben soll. Das stand auch genauso da zitiert, als eben Bayern. Das Ganze dürfte so ein bisschen daraus resultieren, wie es den Bayern aktuell geht, schätze ich mal.
Ja.
Und macht aus meiner Sicht auch Sinn. Also nochmal kurz einmal zu den Fakten. Wirtz ist mit einem Marktwert von 110 Millionen der wertvollste deutsche Spieler und auch seit es Marktwerte gibt, seit 2004. Es gab schon immer mal Spekulationen über Real Madrid, zum Beispiel hat Toni Kroos 2023 auch schon sich selbst dafür ausgesprochen, dass Wirtz zu Real Madrid sehr gut passen würde. Aber der Vater von Florian Wirtz, Hans Wirtz, der ist auch gleichzeitig sein Berater, hat im März noch gesagt, Zitat, es dauert noch einige Zeit, bis er einen Stand hat, dass er diese Leistung konstant abruft. Erst dann können wir über Superlative und höhere Qualifikationen sprechen. So, das heißt, das spricht ja so ein bisschen auch dafür, genau wie es eigentlich auch schon feststeht, dass er erst maximal 2025 wechseln wird. Und ich kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, dass Real Madrid bessere Chancen hat dann in einem Jahr, weil ich einfach nicht glaube, dass Wirtz, so wie es aktuell aussieht, zu Bayern gehen wird. Also das kommt natürlich dann auch immer noch mal drauf an, wie die nächste Saison läuft. Aber sollte Bayern da jetzt nicht mit 15 Punkten vor Leverkusen Meister werden und die Champions League holen und dann vielleicht noch in dem Sommer auch schon klar sein, dass Xabi Alonso zu Bayern geht und vielleicht noch zwei, drei andere Stammspieler, sehe ich wenig Gründe, dass Wirtz gerade innerhalb Deutschlands zu Bayern wechseln sollte.
Ja, man kann halt nicht in seinen Kopf reinschauen, was er unbedingt möchte. Möchte er die ganze Zeit in seiner Karriere in Deutschland bleiben? Möchte er so schnell es geht ins Ausland zu den weltgrößten, besten Clubs der Welt? Da sind halt auch da noch viele Variablen, viele Fragezeichen, die man noch nicht zu 100% geklärt ansehen kann. Was ich zumindest schon mal sehr, sehr cool finde, ist, dass die gesamte Familie, muss man ja sagen, einen kompletten, durchdachten Karriereplan hat. Und ich finde es sehr, sehr cool, jetzt schon zu sagen, nee, Florian Wirtz bleibt noch mindestens ein Jahr Leverkusen. Das ist genau das, was er jetzt braucht. Und sein Vater, der dann sagt, muss noch ein bisschen seine Leistung steigern und konstant bleiben, bis wir über Superlative und höhere Qualifikation sprechen. Ich finde das in der heutigen Zeit so geil, so eine Aussage zu treffen, weil sonst mittlerweile jeder 17, 18, 19-Jährige will so schnell es geht, so hoch hinaus und fällt dann wieder ganz, ganz tief. Da gibt's so viele Beispiele, ich glaube, kennt ihr auch, müssen wir jetzt nicht namentlich nennen, wo viele gedacht haben, oh geil, aber bleib doch bitte nochmal ein Jahr, bestätige die Leistung von der einen Saison und dann kannst du immer noch es nicht gemacht haben und die Karriere ist danach komplett hinüber gewesen. So, deshalb, das muss ich ihm schon mal sehr, sehr hoch anrechnen, aber auch da sind wir, glaube ich, uns einig, wenn wir sagen, seine Karriere wird nicht bei Bayer Leverkusen enden, beziehungsweise er wird nicht die ganze Zeit seiner Karriere bei Bayer Leverkusen bleiben. Dafür ist er einfach zu gut, muss man sagen. Er hat noch nicht Champions League gespielt, er hat jetzt noch kein großes Turnier auf Nationalmannschaftsebene gemacht, aber rein theoretisch Meisterschaft, Pokalsieg, Europa League Titel, spielt EM und spielt dann nächste Saison Champions League. Das heißt, wenn er das dann alles hinter sich hat im Sommer 2025, wer weiß, wie weit sie dann in der Champions League kommen sollten. Würde ich jetzt auch nicht sagen, dass sie in der Gruppenphase rausfliegen, weil das machen sie schon relativ gut jetzt gerade in der Euroleague und in der Bundesliga. Dann würde ich auch sagen, es ist der richtige Stand und der richtige Moment zu sagen, okay, bei Leverkusen habe ich jetzt wirklich alles erreicht. Ich glaube, auch dann ist die Zeit von Xabi Alonso vorbei und dann macht er den nächsten Schritt.
Ich würde mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, Wirtz bleibt seine gesamte Karriere bei Leverkusen, aber ich würde dem so ein bisschen widersprechen, dass es sich anbahnt, dass Wirtz in 1, 2, 3 Jahren auf jeden Fall wechselt. Also weil ich sehe in Leverkusen aktuell so ein bisschen so den nächsten Big Player in Deutschland halt, der halt aber auch sich langfristiger oben etabliert, als es jetzt zum Beispiel Dortmund gemacht hat. Also Dortmund war auch immer in Lauerstellung, immer so Platz zwei, immer auch mal dran. Aber ich sehe Leverkusen halt wirklich, wenn sie das jetzt noch ein Jahr lang bestätigen können, wirklich so weit, dass man dann auch sagen kann, wir verkaufen wird's nicht. Wir auch, ich kann mir auch vorstellen, dass dann, wenn die eine gute Champions-League-Saison spielen mit, sagen wir, Halbfinale, Xabi Alonso auch nochmal bleibt, dass dann auch die ganzen anderen Topstars aus dem aktuellen Kader nochmal bleiben oder man sich dann eben auch noch verstärkt dazu. Also ich halte es nicht mal für ausgeschlossen, dass er, also dass Wirtz 2025 wechseln wird.
Auch da, ich würde mich super freuen, wenn das da auch gegen die Regel geht und ja, man sagt, auch da, wir bleiben. Aber wenn man sich die Vergangenheit anschaut und ich glaube...
Aber nochmal ganz kurz, das ist ja so, wenn man das mit so Spielern vergleicht, wie zum Beispiel Bellingham oder ja, Dembélé bei Dortmund, ja, die waren ja ähnlich so, ne, bei einem richtig, Verein, wo die dann sich mit Bayern konkurriert haben, da überragend gespielt, du wusstest irgendwie schon, okay, die sind eigentlich zu gut für Dortmund, dann sind sie gegangen. Das waren aber alles ausländische Spieler, die auch dann direkt Angebote bekommen haben und auch eine Option aufgezeigt bekommen haben bei einem Verein, der quasi um sie rum dann auch was aufbauen wollte. Bei Wirtz, so der ist Deutscher, der will, also ich kann mir gut vorstellen, dass der in der Bundesliga bleiben will, wenn Leverkusen wirklich Ambitionen hat, dauerhaft um den Titel mitzuspielen, wüsste ich nicht, warum er weggehen sollte. Auch wenn sie halt, also Voraussetzungen, sie haben auch realistische Chancen in der Champions League auch jetzt nicht nur ums Achtelfinale zu spielen, sondern schon auch mal so ums Halbfinale oder wie Dortmund dieses Jahr mit Glück auch mal ins Finale zu kommen. Dann kann ich mir das wirklich vorstellen.
Du, ich würde es mir wünschen, ich würde dir gerne die Hand drauf geben, so, aber ich kann es mir, mir halt einfach aktuell leider nicht vorstellen, dass das in der heutigen Zeit passiert, weil ja, ich sehe die ganzen Punkte und ich verstehe es auch nicht. Ich finde, das auch, sind auch gute Argumente, um zu sagen, ja, ich bleibe, aber immer noch, wir sprechen von Bayer Leverkusen und Florian Wirtz kann sich aussuchen, wo er hingehen möchte. Ob's Real, Barca, City, Bayern, keine Ahnung, du kannst jeden Topclub auf der Welt ja, nehmen und er kann dahin. Und das ist nochmal vom Standing her für die gesamte Karriere über gesehen, was ganz, ganz anderes, als wenn er jetzt nochmal sagt, ich bleib lieber 3 Jahre bei Leverkusen, was ich feiern würde, absolut. Aber wenn du die Chance hast, zu Real zu gehen, zu Bayern zu gehen, zu City, Liverpool, Arsenal, was weiß ich, die sind dafür meiner Meinung nach von der Außendarstellung des Vereins nochmal was ganz, 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 ganz anderes.
Ja. Ich verstehe schon, was du meinst und ich hoffe halt einfach, dass wir... Dass
grundlegend sind wir einer Meinung.
Ja,
das,
genau.
Das möchte ich nicht abstreiten, aber ich kann es mir leider wirklich auf eine gewisse Art und Weise leider nicht vorstellen, dass wir es, sagen wir mal, vielleicht maximal bis 2026 in Leverkusen bleibt.
Ja.
Und dann ist Schluss, also maximal.
Ja, okay, einigen wir uns auf 26, er schießt Deutschland dann zum WM-Titel und dann kann er meinetwegen nach Madrid gehen.
So wie
Kroos 2014.
Ja, so ähnlich.
Das wäre doch ein Deal.
Kann ich mich super mit anfreuen.
Ich auch.
Kann ich mich super absolut mit anfreuen. Generell, er hat noch lange Vertrag. Er möchte jetzt im Sommer nicht wechseln. Und der Bericht ist jetzt, Real hat bessere Chancen als Bayern. Und du hast ja auch schon gesagt, vorher gab es jetzt nicht wirklich andere Gerüchte. Ablöse, es wurde mal von einem Preisschild 150 Millionen geredet, was aber dann wieder revidiert wurde, von wegen, er hat kein Preisschild. Super teuer wird es auf jeden Fall.
Ja.
Glaubst du, es gibt denn noch andere Optionen außer Bayern und Real? Man muss es ja generell schon mal limitieren, weil eine Ablöse im dreistelligen Millionenbereich kann jetzt nicht jeder Club zahlen.
Also ich kann es mir eigentlich, wenn, dann auch maximal noch bei Man City vorstellen. Da ist aber auch, wobei ich das auch, komme ich gleich noch drauf zu sprechen, auch bei Real so sehe, dass eigentlich Not gar nicht da ist bei diesen beiden Vereinen, jemanden wie Wirtz zu verpflichten, weil die auf diesen Positionen auch schon so breit und brillant besetzt sind. Klar, ein Wirtz in Topform ist aktuell und in 1-2 Jahren erst recht wahrscheinlich bei jeder Mannschaft gesetzt. Aber trotzdem haben die halt, weiß nicht, 10 Spieler im Offensivbereich, die halt auch jetzt schon auf dem absoluten Top-Niveau spielen. Ich habe mal, und auch noch Vertrag haben. Ich habe mal bei Real geguckt. Vinicius Junior hat Vertrag bis 2027. Rodrigo und Tchouaméni bis 2028. Valverde, Bellingham, Camavinga und Arda Güler bis 2029. Dazu kommt noch Mbappé, der jetzt im Sommer ja wahrscheinlich auch keinen 2-Jahres-Vertrag unterschreiben wird. Das heißt, du hast da schon mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spieler für die Position ZM aufwärts, die mit Güler vielleicht, da muss man noch mal ein bisschen abwarten, wie er sich jetzt noch weiterentwickelt, aber die jetzt schon auf einem absoluten Top-Weltklasse-Niveau spielen. Ich habe ja auch schon da kommen wir auch noch mal gleich auf die User-Kommentare zu sprechen, da wurde auch schon so ein bisschen gefragt, welche Position soll er denn einnehmen? So, weil Bellingham ist aktuell Stürmer, dann kommt Mbappé, also oder was heißt Bellingham ist Stürmer, er spielt so ein bisschen, ne, hinter den Spitzen als verkappter Stürmer. Dann kommt Mbappé, dann war jetzt die Überlegung, Wirtz spielt dann hinter Mbappé und Bellingham rückt noch wieder eine Position hinter Wirtz auf die 8. Da frage ich mich dann aber auch, das ist doch eigentlich auch für Bellingham schon fast verschenkt zu defensiv, oder?
Es ist super schwer. Du hast gerade die Breite des Kaders von Real angesprochen, ja, die unfassbar ist. In die gleiche Richtung geht halt auch TM-User Quarterback 55. Bellingham gibt aktuell den Zehner, hängende Spitze, dann noch Brahim als Backup. Dahinter sehe ich in Zukunft Camavinga, Valverde und Tchouaméni. Ich glaube nicht, dass Bellingham wieder auf die Acht gezogen wird. Dazu noch Güler und Pass als vielversprechende Talente. Der 16-jährige Argentinier, der kommen soll. Ich weiß nicht, ob Real für einen Spieler so viel ausgibt, den sie tendenziell gar nicht benötigen. Also klar, mit Wirtz wäre das Mittelfeld in der Breite und Qualität absolut Bombe, aber der Fokus sollte eher auf die Defensive gerichtet werden.
Genau, das ist so ein bisschen das, was ich meinte. So, natürlich brauchen wir nicht darüber reden, dass Wirtz eine Verstärkung wäre für den Kader, weil, also Wirtz in Topform, gerade in ein, zwei Jahren, wird bei jedem Verein Stammspieler sein, habe ich ja eben schon gesagt. Aber für den Preis, den du zahlen müsstest, wenn wir jetzt hier, egal ob wir jetzt über 150 Millionen reden oder nur in Anführungsstrichen über 110, 120, so, das gibst du ja nicht für einen Spieler aus, bei dem du nicht diese absolute
Not hast.
Genau, diese absolute Not hast, sondern, wie der User ja auch schon sagt, du hast es ja eigentlich eher in der Verteidigung. Da werden die Spieler aktuell ein bisschen älter bei Real. So die Außenverteidigerpositionen, da weiß man nicht so richtig, wo, gut, Davies kommt jetzt vielleicht, aber das sind ja eher eigentlich die Sachen, wo Real das Geld reinstecken müsste. Und dann 130, 140 Millionen für einen Spieler auszugeben, um dann, weiß nicht, wen auch immer auf die Bank zu setzen, ja, will nicht so richtig in meinen Kopf rein. Aber du wärst natürlich damit über Jahre die absolute Macht im Weltfußball. Also, wenn sie das Geld haben, kann schon sein.
Es gibt einen Move, den ich bei Florian Wirtz überhaupt nicht fühlen würde, aber den man zumindest auch erwähnen sollte, meiner Meinung nach. Real Madrid soll die besseren Karten haben als Bayern München. Du hast einen Club, der das Geld auf jeden Fall aufbringen könnte mit Manchester City und da als Ersatz zu Kevin De Bruyne, der den Verein 2025 verlässt. Das wäre für mich auch eine Möglichkeit.
Ja.
Ich würde es aber irgendwie richtig uncool finden. Also man muss ja bei solchen Ablösen die Premier League irgendwie mit reinbringen, einfach als mögliche Abnehmer, weil einfach da die finanzstärksten Clubs mit dabei sind und es ja auch schon sehr, sehr cool ist, glaube ich, in der Premier League zu spielen, dann müssen wir uns nichts vormachen. Wäre das für dich so ein Move, den du dir bei Wirtz vorstellen kannst oder glaubst du eher nicht, weil die Karriere bis jetzt so durchdacht war und Real und Co. dran sind? Oder sagst du, ja, Man City ist jetzt vielleicht von der Tradition und Historie vielleicht nicht das Coolste, aber eventuell ist dann noch Pep Guardiola der Trainer. Und das ist sozusagen das Argument, was dann dafür spricht.
Ja.
Weil so als Ersatz für De Bruyne würde es meiner Meinung nach perfekt passen.
Also jetzt, wo du es gerade gesagt hast, dass De Bruyne wahrscheinlich dann 2025 weg wäre, macht es natürlich schon deutlich mehr Sinn rein von der Kaderstruktur her und auch vom Spielstil. Also Guardiolas Ballbesitzfußball passt zu Wirtz natürlich 100-mal besser als das, was Ancelotti da gerade bei Real fabriziert, die sich ja in der Champions League auch mal 90 Minuten an eigenen 16er stellen. So, da würde ich an Wirtz Stelle gerade auch rein, was das Sportliche angeht, auch lieber zu Manchester City wechseln als zu Real. Aber ja, wie du schon sagst, ich würde ihn in einem weißen Trikot deutlich mehr fühlen als in einem hellblauen.
Da sind wir uns, glaube ich, auf jeden Fall einig. Es gibt noch eine User-Meinung von Franz Weber bezüglich dem möglichen Schritt zu Real, zu dem Trikot in Weiß. Ich denke, der Schritt zu Real muss gut überlegt sein aus Sicht von Wirtz, aber sollte tatsächlich Alonso dort Trainer werden, egal ob 2025 oder 2026 und ihn mit zu den Königlichen nehmen, sehe die Situation anders aus. Alonso kennt Wirtz, hält viel von ihm und Wirtz würde dann auch seine Möglichkeiten bekommen. Von der Qualität her traue ich es ihm zu, dass er Stammspieler auch bei Real wird. Es muss halt auch die Gefühlslage stimmen, ob man zu diesem Schritt schon bereit ist und da könnte tatsächlich der Trainer Alonso ausschlaggebend sein.
Ja,
das haben wir bis jetzt noch gar nicht drüber gesprochen.
Stimmt, ja.
Aber Alonso hat natürlich auch eine Real Madrid-Vergangenheit. Ancelotti hat jetzt verlängert, aber ich glaube, es ist irgendwie auch gefühlt ein offenes Geheimnis, dass Real danach Ancelotti Xabi Alonso haben möchte. Macht es Sinn, dann die beiden?
Es entkräftet auf jeden Fall schon mal das Spielstil-Argument von mir gerade eben, weil mit Xabi Alonso bei Real Madrid
ja,
würde man sich auf jeden Fall
Ich wollte dich nicht mundtot machen.
Nee, aber ist schon richtig. Man muss ja auch mal eingestehen, dass die eigenen Argumente gerade vielleicht nicht die besten waren. Nee, das stimmt schon. So macht es auf jeden Fall deutlich mehr Sinn. Ja, und dann kann ich ihn mir erst recht in einem weißen Trikot zaubern im Bernabeu vorstellen. Also, so, das, ja, ich hatte eben ein bisschen die rosa-rote Brille auf, als ich gesagt habe, dass ich mir vorstellen könnte, dass Wirtz länger bleibt. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, mit Xabi Alonso zusammen nach Madrid, es ergibt leider viel zu viel Sinn.
Ist da vielleicht die rosa-rote Brille eher, dass das so der Top-Traum-Move wäre?
Ja, vielleicht von anderen Leuten, von mir.
Ja, ja, natürlich, von uns nicht, weil wir wollen solche Spieler natürlich in der Bundesliga sehen. Aber ja, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wird es im Ausland spielen wird ab 2025, 26, ist relativ hoch. Auch zur Personalie Wirtz könnt ihr natürlich gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Glaubt ihr, er bleibt länger als 2025 bei Leverkusen? Wenn nein, wohin geht's? Real Madrid, Manchester City, der FC Bayern, Liverpool, Juventus Turin, PSG,
Werder keine Bremen. Ahnung.
Natürlich Werder Bremen. Schreibt's gerne in die Kommentare, sind wir sehr gespannt, was da eure Meinung ist. Und wir bleiben beim Verein bei Leverkusen, denn da gibt's natürlich trotz der Meisterschaft und der Erfolge Gerüchte um Abgänge. Gerade in der Innenverteidigung, wenn wir da über Jonathan Tah sprechen, wo es das Bayern-Gerücht gibt und die Premier League-Gerüchte seit Winter, Tabsoba, der eine Ausstiegsklausel hat, und Kosunu, das sind drei, die eventuell gehen könnten.
Und Stanisic wird wahrscheinlich zu Bayern
zurückkehren. Hinkepiel ist es ein bisschen ruhig geworden, aber bei den drei erstgenannten gibt es zumindest Interesse und da besteht die Möglichkeit, dass einer den Verein verlässt, mindestens. Im Gegenzug scheint sich bei Leverkusen gerade umzuschauen in der Bundesliga bei Union Berlin, Diogo Leite. Ich habe mich extra nochmal beim Portugiesen-Experten erkundigt, wie man diesen Namen ausspricht.
Ich glaube Diogo Leite eigentlich,
ja, auf Portugiesisch. Er hat jetzt so Leite so halb gesagt. Es gibt, sagen wir mal so, es gibt sehr viele Weisen, ihn auszusprechen. Wir machen es mal so, wahrscheinlich, um ihm zumindest einmal richtig ausgesprochen zu haben.
Ja, und dann schneiden wir das so, dass wir das immer richtig...
Richtig. Aber da soll es jetzt um ein mögliches Interesse gehen von Bayer Leverkusen als möglicher Ersatz dann für Tah, Tabsoba, Kosunu und Co. Auch da natürlich wieder, magst du uns einmal auf Stand bringen, von wem kommt das Gerücht, von wo und wie wahrscheinlich?
Ja, das kann ich relativ kurz halten, weil es kam irgendwie so von überall, nur nicht aus Deutschland und auch nicht aus Portugal. Das war wieder so ein bisschen wie bei Theo Hernandez. Es kam nämlich gestern von Sascha Tavulieri aus Belgien, von Ekrem Konur aus der Türkei und von Rudo Galetti aus Italien. Das sind alles drei so Journalisten, die schon in ihren Gebieten so relativ vertrauenswürdig sind, aber es wirkte so ein bisschen random, dass irgendwie jetzt die drei alle auch unabhängig voneinander, also ohne sich gegenseitig zu zitieren, dann auf einmal darüber berichtet haben und irgendwie so aus Deutschland oder dann eben auch aus Portugal dann nicht so viel kam. Tavolieri hat auf jeden Fall darüber berichtet, dass es auch noch mehr Interessenten gibt und Leverkusen aber gerade das Rennen anführt. Genau, das war es aber auch schon. Also viel mehr Informationen über irgendwelche Ablösesummen oder was weiß ich, steht da gar nicht, stand da gar nicht mal mit bei. Weil auch die Vertragslänge von Diogo Leite ist nicht bekannt. Er kam aber halt erst vor der Saison für 7,5 Millionen von Porto. Hat das ja davor, war er schon
ausgeliehen.
Genau, ausgeliehen. Und wurde dann fest verpflichtet. Das heißt aber, der Vertrag wurde jetzt im letzten Sommer erst unterschrieben. Also er dürfte schon noch ein paar Jahre haben in Berlin. Da hängt es natürlich dann jetzt auch erstmal nochmal davon ab, was mit Union passiert in den letzten zwei Spielen. Wenn sie absteigen,
sind wir uns, glaube ich, sicher und einig, dass Leite nicht bei Union Berlin bleiben wird.
Wenn, selbst beim Klassenerhalt wird es wahrscheinlich schwierig, schätze ich mal, weil die Ambitionen jetzt natürlich ganz andere sind, auch mit den Trainerwechseln und den ganzen Unruhen, die es da jetzt gab in den letzten Wochen. Also kann ich mir auch gut vorstellen, dass er den Verein verlässt, weil er ist auch mit 15 Millionen Marktwert nach Danilo Döki der zweitwertvollste Spieler im Verein. Also ist schon sehr, also da könnte Union auf jeden Fall auch nochmal gut Geld rausholen, wenn sie ihn verkaufen würden. Ich habe trotzdem so meine Schwierigkeiten mit dem Leverkusen-Gerücht, weil ich ihn gerade in dieser Saison halt noch lange nicht mehr auf dem Niveau von der ersten Union-Saison sehe.
Aber da muss man mal sagen, da ist keiner ja einfach.
Nee, genau. Er steht so ein bisschen sinnbildlich für das, was Union in diesem Jahr gespielt hat. Also extrem wackelig, viele Patzer. Ich erinnere mich da noch an ein Spiel vor, ich glaube, 3-4 Wochen gegen Augsburg am Freitagabend, wo er komplett am Ball, also den Ball zum Torhüter zurückspielen will und dem Tietz in die Füße spielt. Also viele Aussetzer, auch gar nicht so zweikampfstark, wie man das aus der ersten Saison gewohnt war. Deswegen sind, glaube ich, auch jetzt nicht mehr die Clubs hinter ihm her, die noch im letzten Jahr vielleicht ihn auf dem Zettel hatten. Für mich wäre er bei Leverkusen eher ein Kandidat für diese Innenverteidigerposition 4-5. Also nicht als gesetzter Stammspieler, sondern so die Rolle, die dieses Jahr jetzt zum Beispiel in der Rückrunde Kosunu eingenommen hat.
In der Runde Hinkepi.
Genau, immer mal wieder reingekommen, aber jetzt halt nicht für die großen Spiele als Stammspieler. Außer er macht jetzt halt nochmal wieder diesen Schritt, dass er an seine Leistung aus dem ersten Jahr anknüpft.
Ich finde, man merkt einfach, wie viel Kopfsache Fußball ist.
Ja.
Also ich glaube, er hat in dem Jahr oder Union Berlin hat in dem Jahr nicht das Fußballspielen verlernt, sondern es ist einfach Mangel an Selbstvertrauen und dann passieren halt solche Fehler wie jetzt zum Beispiel halt gegen Augsburg. Ich finde ihn vom Prinzip her immer noch super stark. Er versucht noch so halb auf den EM-Zug aufzuspringen. Er war jetzt bei den letzten Länderspielen, war er im Kader. Ist nicht zum Einsatz gekommen, also wartet quasi noch auf sein Debüt, aber es wäre möglich. Was ich immer noch wichtig finde, er ist halt ein Linksfuß und Linksfüße linksfüßige Innenverteidiger, gute, sind jetzt rar gesät, würde ich mal sagen.
Ja, gerade also, in der Dreierkette.
Ja. Leverkusen hätte da mit Hinkepier, hätten sie einen, aber betont liegt auf hätten sie, also das ist glaube ich auch noch nicht ausgeschlossen, dass der eventuell auch halt gehen könnte. Und dann wäre es halt einer, der trotzdem meiner Meinung nach passt. Und wenn ein Leite in ein funktionierendes System kommt, in eine funktionierende Mannschaft, glaube ich, kann er ganz, ganz schnell wieder auf die Leistung an die Leistung anknüpfen, die er in der ersten Saison bei Union absolviert hat. Und dann ist es, glaube ich, für mich ein sehr guter Transfer. Aber ja, da muss erstmal sehr, sehr viel passieren, bevor das Gerücht konkret wird.
Ja, das mit dem Linksfuß finde ich auch nicht ganz unwichtig, weil er hat aber auch trotzdem schon alle drei Positionen in der Dreierkette gespielt. Also er hat schon auch mal zentral gespielt, er hat auch schon mal rechts gespielt. Er ist, also auch sein rechter Fuß ist, soweit ich weiß, gar nicht so schlecht. Also er ist schon auch fast als beidfüßig einzuschätzen. Hat auch einen okayen Spielaufbau auf jeden Fall. Also jetzt gut, mit dem Fehler gegen Augsburg nicht unbedingt, aber im ersten Jahr auf jeden Fall, was bei Xabi Alonso ja auch immer sehr wichtig ist. Und Leverkusen braucht halt Innenverteidiger. Ich werde aber irgendwie das Gefühl nicht los, dass Late nicht unbedingt an diese Form nochmal wieder anknüpfen könnte. Also ich bin ja auch nicht der Einzige, der sagen würde, dass Union in der ersten Saison, in der sie Vierter geworden sind, also in der ersten Late-Saison, auch überperformt hat. Also dass sie klar die Punkte immer geholt haben, aber dass es jetzt ja auch nicht so war, dass sie die Gegner an die Wand gespielt haben. Und sie haben halt eben klar eklig gespielt, dann über Standards zum Erfolg gekommen, wenig Gegentore zugelassen. Da war eben Late dann ein Teil von der starken Defensive. Aber es gehört halt schon nochmal, glaube ich, bei einem Verein wie Leverkusen mehr dazu, als ja ein guter Zweikämpfer zu sein und
kann ich nachvollziehen. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und wenn man sich, wie gesagt, einfach nur in Anführungsstrichen nur auf die aktuellen Leistungen beschränkt, ist es jetzt unbedingt nicht das naheliegendste Gerücht, dass ja, genau, er zu Leverkusen gehen könnte. Aber ja, wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten, dieses Gerücht, weil es jetzt natürlich auch von drei unabhängigen Journalisten, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, berichtet wurde. Deshalb zumindest einmal für euch der Stand, dass es dieses Gerücht gibt, dass die Möglichkeit besteht, aber es natürlich noch fernab von man ist einig und der Wechsel ist so gut wie in trockenen Tüchern und wird über die Bühne gehen. Ähnlich sieht's auch aus bei zwei Spielern, die mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht werden. Da geht's nicht um die Innenverteidigerposition, sondern ums zentrale offensive Mittelfeld. Ums zentrale Mittelfeld. Da muss nämlich Eintracht Frankfurt Sebastian Rode ersetzen, der seine Profikarriere beenden wird. Und Donny van de Beek, auch wenn er jetzt nicht so viel gespielt hat, seine Leihe läuft aus. Und
Rode ja auch nicht.
Rode auch nicht, aber nichtsdestotrotz, die Positionen im Kader werden frei. Und da hat die Bild jetzt zwei Namen genannt, zwei Kandidaten, die jetzt in den Fokus rücken. Und zwar Pascal Groß und Nadim Amiri.
Genau. Über Amiri haben wir, glaube ich, ja schon vor ein paar Wochen mal gesprochen, auch richtig, über Frankfurt. Da können wir es, glaube ich, relativ kurz machen. Hat eine Ausstiegsklausel, wenn Mainz die Klasse hält, von unter 5 Millionen. Wenn Mainz absteigen sollte, wäre er ablösefrei. Also auf jeden Fall Preis-Leistungs-Verhältnis top. Haben wir schon viel drüber geredet. Ist das, was Frankfurt braucht, spielerische Klasse im zentralen Mittelfeld. Ist dieses Jahr nicht die große Stärke gewesen. Da ging es eher mal hinten rum, als dann den offensiven Pass zu suchen.
Ja.
Das ist was Amiri perfekt kann. Deswegen, das wäre ein Fit, der auf jeden Fall da wäre. Ähnlich Pascal Groß, brauchen wir auch nicht drüber reden. Ist nah dran in der Nationalmannschaft. Kann sich auch noch Hoffnung machen, auf den EM-Zug aufzuspringen. Wäre für Frankfurt auf jeden Fall auch eine Verstärkung. Da gab es ja auch schon länger mal Interesse.
Ja, im Winter gab es Interesse und vor ein, zwei Jahren gab es auch schon Interesse. Also er selbst liebäugelt ja auch irgendwie mit einer Bundesliga-Rückkehr. Ich persönlich hätte niemals gedacht, nach seinem Engagement in Ingolstadt, dass er, als er dann zu Brighton gegangen ist, dass aus dem, ich will jetzt nicht sagen, eine Premier League-Legende wird, das ist übertrieben gesagt, ja, aber aus deutscher Sicht eine Premier League-Legende,
ja,
kann man schon fast sagen, weil so viele deutsche Spieler mit mehr Spielen, beziehungsweise die dann da so aufgetrumpft sind, haben wir jetzt, glaube ich, nicht, würde ich sagen.
Nee, das stimmt, genau. Was man da aber dazu sagen müsste, wäre natürlich, dass er in England nicht zu schlecht verdienen dürfte. Und das wäre, glaube ich, ein Argument gegen einen Wechsel in die Bundesliga.
Ja.
Beziehungsweise er müsste auf deutliches Gehalt verzichten. Bei Frankfurt sind aktuell Kevin Trapp und Mario Götze die Topverdiener mit ungefähr 3,5 Millionen Euro im Jahr. Ich denke mal schon, dass, also ich schätze Groß, ohne ihn jetzt persönlich zu kennen, so ein, dass er das machen würde, wenn er wirklich diesen Traum hat, in die Bundesliga zu wechseln. Deswegen kann ich mir Groß schon deutlich eher vorstellen als Amiri, weil, auch das können wir jetzt in dem Zusammenhang nochmal kurz anreißen, es gibt auch noch ein VfB Stuttgart und Amiri-Gerücht. Und das ist eigentlich was, also ich habe eben gesagt, Frankfurt braucht das, was Amiri denen bieten kann, mit eben einer überragenden Passquote als Spielgestalter im zentralen Mittelfeld. Stuttgart passt zu seinem Spielstil aber halt noch deutlich besser. Also weil die unter Hoeneß ja aktuell jedes Spiel gefühlt 80% Ballbesitz haben. Auch Atakon, Karasor und Angelo Stiller spielen das ja im zentralen Mittelfeld genauso wie Amiri mit sehr viel Kontrolle, sehr viel Übersicht. Und Dahoud wird den Verein verlassen, das heißt, da wird auch eine Position frei. Das ist für mich eigentlich sogar aus Amiris Sicht, so die spielen Champions League, gut, Frankfurt vielleicht auch noch, je nachdem, was Dortmund im Finale macht. Aber trotzdem, die spielen Champions League. Ich glaube, das ist für Amiri eher noch der Schritt nach Stuttgart als nach Frankfurt, der Sinn macht. Auch wenn Frankfurt ihn extrem gebrauchen könnte. Und aus dem Grund würde ich dann auch wieder sagen, dass Groß zu Frankfurt sehr realistisch ist.
Auch hier haben wir natürlich wieder im Transfermarktforum gestöbert nach euren Meinungen. Und Cruisius hat geschrieben, finde ich beides gute Ideen. Groß könnte Roder setzen als 6er, 8er. Amiri hebt das Mainzer Spiel aktuell fast im Alleingang auf ein höheres Level. Gerne beide holen, denn nur mit 20-jährigen Megatalenten geht's eben auch nicht. Fasst es meiner Meinung nach perfekt zusammen. Du brauchst Erfahrung. Sehe ich ähnlich wie du. Groß, ja. Amiri hat, glaube ich, noch andere Optionen, beziehungsweise würden andere besser passen. Aber auch da zu 100% super weit ist es noch nicht. Deshalb in den Anfangsphasen sozusagen dieses Gerücht wollten wir euch da auch einmal informieren und gehen zu einem weiteren Gerücht. Ihr merkt, wir haben heute sehr, sehr viel vorbereitet für euch, wo wir auch nochmal kurz drauf zu sprechen kommen wollen. Es wurde schon so in unserer Redaktion so halb als Ente deklariert, aber nichtsdestotrotz, es gibt dieses Gerücht und wir wollen darüber mit euch sprechen und das einmal für euch einordnen, damit ihr Bescheid wisst, könnt ihr es glauben, müsst ihr es glauben und dann könnt ihr selber darüber urteilen. Und zwar geht es um Benjamin Šeško und den AC Mailand.
Genau, da hat nämlich die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport, ich hoffe, das habe ich jetzt nicht zu deutsch ausgesprochen.
Das Sport vielleicht, aber.
darüber berichtet, dass Milan im Rennen um Šeško ernst machen will. Und zwar hat Šeško nämlich eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Die liegt bei 50 Millionen Euro und ja, der ist in der Rückrunde ja richtig explodiert. Ne? Also am Anfang der Saison hat man noch, also habe auch ich persönlich gedacht, boah, krass, da hat sich Leipzig irgendwie gefühlt echt vertan. Also der hat in der Hinrunde kaum was gezeigt, fand ich, außer nach seiner Einwechslung gegen Union, da hat er mal zwei schöne Tore gemacht. Aber jetzt in der Rückrunde, das finde ich eine extrem starke Statistik, hat in den letzten 11 Startelf-Einsätzen für Leipzig in der Bundesliga immer einen Scorer gemacht. Also 9 Tore, 2 Vorlagen. Wenn er von Anfang an spielt, dann ist er immer an einem Tor beteiligt gewesen in der Rückrunde. Und das macht ihn natürlich extrem interessant. Diese 50 Millionen Euro, das war das, was du eben schon meinst mit der Ente, sind halt für Milan extrem viel Geld. Bei Milan wird Giroud gehen im Sturm. Das heißt, da wird halt ein Platz frei im Sturm. Deswegen hatte der Bericht das eben so formuliert, dass da ein Ersatz fällig wird und dass man deswegen bei Šeško ernst machen wird. Ich habe aber eben auch nochmal wieder mit meinem Kollegen gesprochen, der sich in Italien sehr gut auskennt und der sagt auch, eigentlich 50 Millionen Euro, das wäre Rekordeinkauf für Milan, sind eigentlich nicht zu stemmen für die.
Also vor allem die Ausstiegsklausel kann noch auf 75 Millionen Euro steigen.
Das kommt noch
dazu. Der Rekordzugang ist Rafael Leao mit knapp unter 50, den sie geholt haben. Und wir haben bei Wirtz gesprochen über die hohe Ablöse, dass es da nicht viele Vereine gibt, die das zahlen können. Milan gehört halt dazu, die noch nicht mal mehr ein Drittel gefühlt für Wirtz ausgeben, von Wirtz bekommen würden, quasi bei Ablöse. Und deshalb kann man es da quasi kurz machen. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Also, dass Šeško nochmal einen nächsten Schritt gehen könnte und wahrscheinlich auch wird, ist, glaube ich, ausgeschlossen. Dafür sind die Anlagen sehr, sehr gut und für Mittelstürmer wird sehr viel ausgegeben in letzter Zeit und viele Top-Clubs möchten auch dann wieder diesen klassischen Typ Mittelstürmer haben. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass er ja den nächsten Schritt irgendwann gehen möchte. Aber ich glaube auch nicht, dass es Milan wird. Und es gab ja mal Gerüchte auch, dass Ibrahimovic, der jetzt ja als Berater tätig ist, schon mit Forsberg gesprochen haben soll und dann beim Berater vorstellig gewesen sein soll. Also es wurde ein bisschen mehr noch gefüllt, dieses Gerücht, inwiefern da Wahrheit hintersteckt. Lassen wir mal dahingestellt, aber weil es steht und fällt mit Ablöse und die kann Milan halt.
Genau, und es wurde halt, ich kann mir schon gut vorstellen, dass der Bericht insofern richtig ist, dass Milan ein großes Interesse hat und
absolut,
dass sie extrem viel Bock auf ihn haben als Stürmer. Aber genau, diese 50 Millionen Euro sind halt extrem viele und ich glaube auch darüber hinaus nicht unbedingt, dass Šeško jetzt Milan als nächsten Schritt sieht. Also das ist eher für mich ein Kandidat Richtung noch ein Jahr bleiben und dann Premier League.
Sowas. Körperlich hätte auf jeden Fall die Voraussetzungen dazu. Dann wären wir auch mit diesem Gerücht durch und würden zum Abschluss nochmal einen kleinen Teaser für euch machen. Und zwar für die Folge, die am Samstag veröffentlicht wird. Und zwar am 16. Mai verkündet Julian Nagelsmann als Bundestrainer seinen endgültigen 26-Mann-DFB-Kader für die Europameisterschaft 2024. Bei uns auf Transfermarkt könnt ihr selber Bundestrainer spielen und euren Kader zusammenstellen mit unserem Kader-Tool. Ihr habt die Möglichkeit, dort aus jeglichen Spielern zu wählen. Ihr könnt Spieler natürlich von eurem Verein mit in den Kader nehmen. Ihr könnt aber natürlich auch den realistischsten eurer Meinung nach wählen. Nicht nur für Deutschland, sondern auch für jede andere Nation, die an dem Turnier teilnimmt. Und diese ganze Folge, wo wir dann über den deutschen Kader sprechen, beziehungsweise wo wir beide unseren Deutschland-Kader aufstellen, die gibt's dann am Samstag. Das Tool, den Link dazu, den stelle ich euch in die Shownotes, dann könnt ihr das selber einmal durchspielen. Ihr könnt das auch dann das Ganze natürlich dann teilen bei Social Media oder natürlich hier in den Kommentaren bei Spotify, bei YouTube euren Kader reinschreiben und natürlich auch dann eure Meinung zu unserem Kader, den wir euch präsentieren, sind wir sehr gespannt drüber. Ansonsten soll es das für die heutige Folge gewesen sein. Wir würden uns freuen, wenn ihr dann Samstag wieder dabei seid und uns zuhört, was wir Schönes gemacht haben. Lennart, ich sag vielen Dank für deine ganzen Meinungen und Expertisen zu den zahlreichen Gerüchten, die wir heute haben.
Ich bedanke mich auch. War eine lange Folge, aber hat wieder extrem Spaß gemacht.
Ja, man muss auch mal ein bisschen mehr machen, wenn es mehr hergibt.
Deshalb, das stimmt, ja.
Ich hoffe, euch hat es gefallen, dass wir heute mal ein bisschen länger mit euch geschnackt haben und über, sagen wir mal, mehrere Themen ein bisschen kürzer gesprochen haben. Zum Abschluss bleibt uns nichts anderes übrig, als uns bei euch zu bedanken. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir sagen Tschüss, bis Samstag.